SWR 2 Lesenswert Magazin.
Und mein Name ist Theresa Hübner. Hallo. Heute in diesem Lesenswert-Magazin sprechen wir mit Campino von den Toten Hosen über seine große Liebe zum englischen Fußball und seine Vorliebe für Beruhigungstees mit Namen wie Klarer Geist. Dann erobert ein Inka-König quasi im Alleingang Europa im neuen Buch von Laurent Binet. Außerdem erfahren Sie, welches Buch über Anna Segers Sie in diesem Anna Segers Jubiläumsjahr, das haben wir ja gerade, auf jeden Fall lesen sollten. Und kurz vor dem diesjährigen Vorlesetag besuchen wir den einzig wahren Vorlesefriseur Münchens, Deutschlands, der Welt wahrscheinlich. Klingt alles etwas wirr jetzt, aber keine Sorge, klärt sich alles auf, gleich hier im SWR 2 Lesenswert Magazin. Mit Büchern ist es manchmal wie mit Menschen. Man sollte sie nicht direkt in irgendwelche Schubladen stecken. Ist mir leider passiert. Und zwar mit dem Buch Hope Street, geschrieben von Campino, dem Sänger der Punkband Die Toten Hosen. Untertitel: Wie ich einmal englischer Meister wurde. Oh je, alles klar, Fußballbuch brauche ich nicht, Schublade auf, Schublade zu, das war so mein Gedankenspiel. Aber dann nach den ersten Seiten war schnell klar, da geht's um mehr als um Fußball. Hope Street ist auch eine sehr dicht erzählte Familiengeschichte, die von Campino eben. Und darüber wollte ich mit ihm sprechen. Hallo Campino.
Wunderschönen guten Tag.
Ich habe es eben schon gesagt, Hope Street, wie ich einmal englischer Meister wurde. Ist ein Buch über Fußball? Ja. Also es geht darin natürlich um Ihre tiefe Liebe für den FC Liverpool, aber Sie haben eigentlich die Geschichte Ihrer deutsch-englischen Familie geschrieben. War das von Anfang an die Idee oder hat sich das so entwickelt beim Schreiben?
Das hat sich erst beim Schreiben entwickelt. Ich habe das Ganze so gestaltet wie ein Roadmovie. Ich hatte mir vorgestellt, ich schreibe über Freud und Leid eines Fußballfans, der seinem Club immer hinterherreist, egal was passiert. Und wenn die jetzt nicht gewonnen hätten, dann hätte das Buch den Titel getragen, wie ich einmal fast englischer Meister geworden wäre. Also da bin ich vorher schon voll von ausgegangen. Und ich habe aber sehr schnell bemerkt, dass ich erstmal erklären wollte, warum ich überhaupt ausgerechnet diesen Liverpool FC gut finde. Und da war ich schon mit einem Bein drin in meiner Familiengeschichte, denn meine Mutter ist ja in England geboren und auch einige Geschwister von mir. Und als ich diese Geschichte sozusagen erklärt hatte, stand das in keinem guten Gleichgewicht. Und ich entschloss mich auch, die deutsche Familienhistorie näher auszuleuchten und war dann eigentlich auch schon in der Vergangenheit meines Vaters und so weiter. Und ich habe dann sehr, sehr schnell begriffen, dass das dem Buch unheimlich gut tut, wenn noch eine völlig andere Ebene neben diesem Saisonverlauf existieren kann.
Sie schreiben wirklich sehr detailliert über die Lebens- und auch die Liebesgeschichte quasi ihrer Eltern, die sich nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs ja geheiratet haben. Sie haben schon gesagt, ihre Mutter war Engländerin. Diese ganzen Details über ihre Familie, hatten Sie die alle im Kopf? Standen die irgendwo? Wie haben Sie die überhaupt rausgefunden?
Das sind verschiedene Quellen gewesen. Ich habe Schriftwechsel gefunden zwischen meinem Vater und meinem Großvater. Der früheste Brief war datiert aus dem Jahr 1938, der späteste irgendwann aus den Mitte der 50er Jahre.
Wo haben Sie die gefunden? Im Keller? Auf dem Dachboden?
Die habe ich auf dem Dachboden gefunden, tatsächlich.
Ach,
und vor allen Dingen auch noch einen riesen Pack mit Briefen zur Zeit des Zweiten Weltkrieges, wo mein Vater also an der Front war und nach Hause geschrieben hat. Und die tatsächlich sind so häufig und dicht geschrieben, dass ich den gesamten Lebenslauf meines Vaters zwischen 1939 und 1946 rekonstruieren konnte, relativ dicht. Und in England hat auch meine Mutter, Gott sei Dank, regen Briefwechsel mit einer engen Freundin gehabt und da ist auch noch einiges von erhalten. Das hat mir also sehr geholfen und dann habe ich natürlich für die Recherche auch englische Verwandten besucht. Ich habe noch eine Tante, die 96 Jahre alt ist, in Wolverhampton, die viel zu erzählen wusste. Sie war die beste Freundin meiner Mutter. Also da war mir das dann doch sehr gut möglich, dich zu recherchieren.
Jetzt müssen wir auch noch über Fußball sprechen. Ich habe es gesagt, natürlich ist Hope Street auch ein Fußballbuch, auch wenn eben noch ganz viel mehr drin steckt, wie wir eben gehört haben. Ich muss jetzt ein bisschen aufpassen, dass ich keine blöden Fußballsprüche mache, aber ich muss schon sagen, beim Lesen, man denkt schon manchmal, dass die schon ein bisschen crazy sind, was Fußball angeht. Also so ein bisschen, zum Beispiel trinken sie entsprechend immer vor den Spielen bestimmte Teesorten. Wir hören da mal einen Auszug aus dem Hörbuch.
Wenn ich mir ein Match im Fernsehen anschaue, bin ich am liebsten ungestört und allein. Dazu mache ich mir gerne eine große Tasse Tee. Zu schweren Spielen sollte es klarer Geist oder hellwach sein. Vor vermeintlich einfachen Partien darf auch mal der Übermut regieren. Gute Laune und pure Leichtigkeit kommen dann zum Einsatz. Nach Niederlagen oder schlechten Spielen gibt es drei Optionen. Loslassen, Frieden finden oder Frosch im Hals.
Und Campino, dann zünden Sie vor Liverpool-Spielen auch gerne mal Kerzen in der Kirche an. Das hat fast schon was Religiöses. Oder was ist Ihre eigene Theorie? Warum ist dieser Sport und diese Mannschaft so entscheidend, so wichtig für Sie?
Also es sind alles Dinge, an denen ich es nicht scheitern lassen will. Ja, ich habe keine Ahnung, ob das Anzünden einer Kerze in der Kirche für mein Team was bringt. Aber noch schlimmer sind diese Zweifel, wenn man dann verloren hat. Und ich bin vorher an der Kirche vorbeigegangen, habe diese Kerze eben nicht angezündet. War das jetzt etwa der Grund? Diese Unruhe, die möchte ich nicht in mir haben. Und was das Teetrinken angeht, klar, ich bin ein Opfer der Teeindustrie. Ich denke, diese ganzen Kräuter, die werden sich gar nicht so unterscheiden. Aber ich erwische mich immer wieder dabei, dass ich vor diesem Regal stehe und dann mich fangen lasse von diesen Begriffen. Ja, Lebensfreude. Da kaufe ich mir immer 2-3 Packungen von. Also mein Regal quillt über vor Lebensfreude. Es gibt so Dinge, die man als Hilfsstütze benutzt, um durch den Alltag oder durch das Leben zu kommen. Das zelebriere ich schon ziemlich. Ja.
Und man merkt im Buch wirklich sehr gut, dass Sie das auch beim Fußball sehr extrem machen. Also wirklich zelebrieren, das ist das richtige Wort.
Ja, aber ich glaube, es geht mir weniger darum, eigentlich jetzt Liverpool zu erklären. Das ist halt in meinem Fall der Auslöser. Aber ich hoffe, dass sich viele Menschen wiedererkennen, die einen völlig anderen Verein lieb haben oder sogar auch noch nicht mal einen Sportclub, sondern vielleicht eine Band. Im Grunde geht es um Leidenschaft. Ja, es gibt ja auch viele Menschen, die einer Rock- oder Band hinterherfahren oder einem Popstar und die vielleicht genauso das nachempfinden, dass sie für ein Thema halt total brennen und dass das auch eine Wichtigkeit im Leben annimmt. Darum geht es ja eigentlich.
Es gibt aber auch in dem Buch einige Szenen, in denen Sie persönlich nicht so gut wegkommen. Zum Beispiel ist mir in Erinnerung geblieben, ganz am Anfang, da wollen Sie ein extrem wichtiges Spiel des Liverpool FC sehen. Dann klappt die Übertragung nicht und Sie machen einen Mitarbeiter, den armen Richie, der Ihnen helfen will, aber nicht weiterkommt. So richtig zur Schnecke. Sie schreien, sie schreien wirklich, ja. Ich frage, was du jetzt zu tun gedenkst. Und ein paar Seiten weiter, aber versteht man, wie es kommt, dass sie da so unsympathisch rumschnauzen, weil bei einer verhauenen Lateinarbeit hat ihr Vater sie mit exakt den gleichen Worten angeblafft. Worauf ich hinaus will, verstehen sie nach dem Schreiben ihres Buches eigentlich besser, wie sie wurden, was sie sind?
Das verstehe ich tatsächlich einen Tick besser und ich muss es einfach zugeben, dass wir teilweise Dinge von den Eltern übernehmen, die nicht sympathisch sind, von denen wir uns auch wirklich lange bemüht haben, dass es nicht abfärbt. Und das war dann von mir halt als Beispiel so gemeint. Tatsächlich, also diese Wucht auch in Argumentationen, in Diskussionen, da erkenne ich manchmal meinen Vater sehr wieder. Ja. Mein Vater gehörte zu diesen Menschen, die laut rumbollern und so immer den letzten Satz haben wollen, dann verlassen sie das Zimmer, schlagen die Tür zu und kommen aber 10 Sekunden schon wieder rein und sagen, was ich dir noch sagen wollte. Also dieses Hinterherschieben noch, das ist ein klassischer Zug von meinem Vater gewesen, den ich auch komplett übernommen habe und ich finde es nicht gut.
Wissen Sie, in ein paar Jahren, wenn dann Ihr eigener Sohn mal ein Buch geschrieben hat, dann werde ich an dieser Stelle ihm das dann vorspielen.
Ja, das ist schön.
Campino von den Toten Hosen, vielen Dank für dieses Gespräch.
Gerne.
Über Ihr Buch Hope Street, wie ich einmal englischer Meister wurde, ist erschienen im Piper Verlag.
Vielen, vielen Dank.
Und der Ausschnitt mit den Teesorten, den wir da gerade gehört haben, der stammt aus dem Hörbuch von Hope Street, von Campino selbst eingelesen und erschienen bei Roof Music Tacheles. Sie hören das Lesenswertmagazin und gleich erobert ein Inka-Häuptling Europa. Unser Buch der Woche macht's möglich. Place to play. Wie würde unsere Welt, unser Alltag aussehen, wenn die Geschichte ganz anders gelaufen wäre? Genau dieses Gedankenexperiment verfolgt Eroberung von Laurent Binet. Und darin dekliniert der Autor durch, was passiert wäre, wenn zum Beispiel Kolumbus nicht von seiner Reise nach Amerika zurückgekehrt wäre. Wenn nicht die Europäer Lateinamerika erobert hätten. Bei Binet machen sich die Inka Europa untertan, Kolonialisierung andersrum. Max Knieriemen stellt Ihnen diesen ungewöhnlichen Abenteuerroman vor.
Es war das vielleicht größte Husarenstück der Weltgeschichte. Zahlenmäßig heillos unterlegen, mit viel Chuzpe und etwas Glück haben Francisco Pizarro und seine Konquistadoren innerhalb kürzester Zeit das mächtige Reich der Inka erobert.
Ich finde es unglaublich, dass 200 Spanier es geschafft haben, ein Imperium von mehreren Millionen Menschen zu erobern,
erklärt der Romancier Laurent Binet in einem Internetvideo der Bibliothèque Publique d'Information. Sein Ansatz, diesen historischen Stoff umzuarbeiten, ist fast so anmaßend wie Pizarros Vorgehen in Südamerika. In seiner Geschichte sind es nicht die Europäer, die Südamerika erobern. Hier landen die Inka in Spanien und unterjochen den Habsburger Kaiser Karl V. Der Roman kommt daher wie eine Edition fingierter Quellen, so zum Beispiel der Hauptteil, die Atahualpa-Chroniken, benannt nach der Hauptfigur des Romans, dem Inka-König Atahualpa. Der muss in Binets fiktiver Chronik, anders als der echte historische Atahualpa, seine Heimat verlassen, weil er einen Krieg verloren hat. Mit 200 Mann schifft er sich zunächst nach Lissabon ein. Dort findet er zunächst Unterschlupf in einem Kloster.
Der Bau war von eigenartigen Typen bevölkert. In braun und weiß gekleidete Männer, oben auf dem Kopf rasiert, kniend, die Hände aneinandergelegt und die Augen geschlossen, damit beschäftigt, kaum hörbare Laute zu murmeln. Als sie endlich auf die Besucher aufmerksam wurden, stoben sie mit ihren Sandalen klappernd in alle Richtungen davon wie aufgescheuchte kleine Kuis und stießen gellende Schreie aus.
Die schreckhaften Eingeborenen dieses rückständigen Kontinents sind seltsam besessen von ihrem angenagelten Gott und haben schlechte Manieren. Aber militärisch sind sie durchaus schlagfertig. Und so muss sich Atahualpa nach seiner ersten Begegnung mit portugiesischen Männern in Rüstungen erstmal mit viel Wein übers weitere Vorgehen klar werden.
Die folgenden Tage blieb Atahualpa in seiner Schlafkammer und ließ sich viel von dem schwarzen Gebräu bringen. Die Begegnung hatte ihn in eine verstörende Träumerei gestürzt. Er hatte geglaubt, diese neue Welt zu erobern, wie seine Vorfahren den Norden erobert hatten. Und nun wurde ihm klar, wie naiv solch ein Plan gewesen war. Man nimmt ein Land nicht mit weniger als 200 Mann ein. Ein Narr, wer so etwas dachte.
Die Art und Weise, wie Atahualpa das dann doch schafft, ist ein durchaus packendes Heldenepos und gleichzeitig eine gelungene Satire auf das Europa des konfessionellen Zeitalters. Schon in seinem ersten Roman Asch, 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 Asch hat Binet das Verhältnis von Fiktion und historischen Begebenheiten ausgelotet, anhand der Geschichte des Attentats auf Roland Heydrich in Prag 1942. In Die siebte Sprachfunktion, erschienen 2015, hat er das Pariser intellektuellen Leben der 70er und 80er Jahre satirisch porträtiert. Fiktion basierend auf der Umarbeitung vieler Originalquellen, ausgehend von einem fiktiven Mord am Schriftsteller Roland Barthes. Eroberung erkundet nun Europa ab 1531 auf ähnliche Art und Weise. Nicht nur die Herrscher der Epoche, auch Größen des Kultur- und Geisteslebens, von Martin Luther bis hin zum Maler El Greco und dem Schriftsteller Cervantes haben ihre Auftritte. Auffällig ist, wie nah Binet trotz steiler Grundthese an echten historischen Begebenheiten bleibt. Beeindruckend, wie er historische Ikonen zum Leben erweckt.
Drinnen thronte Karl V. auf einem hölzernen Sessel, umgeben von seinen Hofleuten. Er trug einen schwarzen Bart, ein rotes Wams und weiße Strümpfe. Die Besucher waren beeindruckt von seinem krokodilhaften Kinn und seiner Tapirnase. Er saß mit offenem Mund da und schien mit seinen Gedanken ganz woanders zu sein.
So lebendig die Europäer geschildert werden, so blass und eigenschaftslos bleiben, wahrscheinlich aufgrund der schlechten Quellenlage, die Inka. Bis auf ein paar Landwirtschaftsreformen und religiöse Toleranz haben sie den Europäern wenig Kultur überzustülpen. Umgekehrt nimmt Atahualpa wissbegierig alles auf, was es vom neuen Kontinent zu lernen gibt. Er liest Machiavelli und lernt die tiefen Risse im europäischen Machtgefüge für sich zu nutzen. Gerade weil er so wenig eigene Inka-Prägung einbringt, ist Atahualpa eine perfekte Projektionsfläche für den Leser, um durch seine Augen den neuen Kontinent Europa zu erkunden und auch zu unterwerfen. Binet gelingt es, das Unwahrscheinliche plausibel wirken zu lassen. Und dabei geht sein Atahualpa mit noch schlechteren Voraussetzungen ans Werk als der historische Conquistador Pizarro. Denn der hatte, laut dem Evolutionsbiologen Jared Diamond, drei Trümpfe im Ärmel, die den Inka fremd waren. Pferde, Waffen aus Eisen und Pockenviren. In einem ersten, etwa 30-seitigen Prolog lässt der Autor einige Wikinger weiter nach Amerika vordringen, als historisch verbürgt. Sie bringen den Inka, was sie in der zweiten Episode brauchen, um Christoph Kolumbus' Männer zurück ins Meer zu werfen. Beide Prologe sind anhand abgewandelter Originalquellen erzählt, orientiert an der Finnland-Saga und den Tagebüchern von Christoph Kolumbus. Beides ist dem Hauptteil, den eigentlichen Atahualpa-Chroniken, vorangestellt. Mit dieser Herangehensweise folgt der Autor weniger einer dramaturgischen Schriftstellerlogik als der logisch Erklärenden eines Historikers.
Ich habe angefangen mit dem Studium der Geschichte. Meinen ersten Uni-Abschluss habe ich in Geschichte gemacht. Schon mein Vater ist Geschichtslehrer. Ich hatte viele Geschichtsbücher zu Hause. Am Anfang hat mich Geschichte mehr interessiert als Literatur. Und insbesondere hat mich die Arbeit als Historiker mehr interessiert als literarische Analysen.
Travail d'historien m'intéressait plus que l'analyse littéraire.
Seinem Buch ist dieser Zugang jederzeit anzumerken. Eroberung ist ein packender Abenteuerroman, in Form und Ton nah an der Literatur des 16. Jahrhunderts und dennoch leicht zugänglich für zeitgenössische Leser. Ein unterhaltsamer und gut recherchierter Querschnitt über Leben und Wirken von Europas Herrschern, Denkern und Künstlern jener Epoche. Wer ein wenig Sinn für Ironie mitbringt und sich für Geschichte interessiert, wird an diesem Buch seine Freude haben.
Klare Leseempfehlung, würde ich sagen. Unser Buch der Woche, Laurent Binet. Sein neues Buch Eroberung erscheint am Dienstag bei Rowohlt und kostet 24 Euro. Und Miss Ellie, eine noch nicht so bekannte Liedermacherin aus Berlin, hat auch mal die Verhältnisse umgedreht und ein Lied geschrieben, in dem eine Frau einen Mann zum Lustobjekt degradiert. Ist ja sonst auch eher andersrum.
Bist heute oberkörperfrei, jetzt weiß ich nicht mehr, wie ich heiß. Mir schwitzen die Hände, mir schlackern die Beine. Ich steh vor dir und starr dich an, versteh nicht, wie man so viel Kraft haben kann. Deine Brüste sind größer als meine. Dein Körper erstrahlt im Sonnenlicht, das achte Weltwunder bist du für mich. Du mähst in aller Ruhe das Gras und fährst durch dein Haar und lächelst mich an. Hoff, du merkst nicht, dass ich nicht wegsehen kann. Tu so, als tue ich irgendwas. Oh. Ich kann nicht mehr, ich schau dir sabbernd hinterher und schäme mich dann ein bisschen vor dir. Dein Blick sagt mehr als nötig wär, du bist irritiert und das sogar sehr. Doch ich kann nichts dafür, ich kann nichts, denn du bist wunderschön, bist wunderschön. Bist wunderschön. Mein Gott, bist du schön. Mein Gott, bist du schön. Mein Gott, bist du schön. Mein Gott, bist du schön.
Am 19. November wäre die Nobelpreisträgerin Anna Segers 120 Jahre alt geworden. 2020 ist also Anna Segers Jubiläumsjahr. Und leider ist ein Buch über Anna Seghers so ein bisschen untergegangen. Es heißt Im Schutz von Adler und Schlange, schon im Sommer erschienen, und es beleuchtet einen entscheidenden Abschnitt im Leben der Autorin, ihre Exiljahre in Mexiko nämlich. Anna Seghers war Jüdin und Kommunistin, also in der Nazizeit doppelt gefährdet. In Mexiko fand sie mit ihrer Familie Zuflucht. Eine, die das Leben von Anna Seghers wie keine zweite kennt und studiert hat, ist Monika Melchert, Literaturwissenschaftlerin, und sie war lange Jahre Mitarbeiterin im Anna Seghers Museum in Berlin. Hallo, Frau Melchert.
Hallo.
Frau Melchert, Im Schutz von Adler und Schlange, das ist schon Ihr drittes Buch über das Leben von Anna Seghers. Was fasziniert Sie denn am Leben dieser Schriftstellerin?
Ja, das hat damit zu tun, dass es wirklich ein Jahrhundertleben ist. Nicht nur eben 1900 geboren, sondern durch alle großen Krisen und Gefahrensituationen gegangen, die das 20. Jahrhundert bereithält. Sie ist also jüdischer Herkunft, ebenso wie ihr Mann, musste 1933 emigrieren mit zwei kleinen Kindern, hat den Zweiten Weltkrieg im Exil erlebt. Also ein Leben wirklich auf des Messers Schneide, und diese Situation des Exils und der Rückkehr aus der Emigration hat mich fasziniert. Ich habe auch immer wieder festgestellt, dass junge Besucher, die ich durch die Wohnung der Anna Seghers führen konnte.
Bei ihrer Arbeit im Anna Seghers Museum.
Ja, genau. Das ist ja eine original erhaltene Dichterwohnung in Berlin-Adlershof. Und gerade junge Leute, die wollten vor allem etwas über die Emigrationsjahre wissen. Weil dieses Exil, da ging es um etwas. Da ging es wirklich um Leben und Tod. Und das war für Anna Seghers eben auch eine Situation der Krisen und Gefahren, die sie mit einer unglaublichen Kraft gemeistert hat.
Lassen Sie uns bei diesem Kraftakt kurz bleiben, weil ich finde, das ist auch etwas, was in Ihrem Buch sehr gut beschrieben wird. Anna Seghers kommt mit ihrer Familie endlich in Mexiko an, nachdem sie aus Frankreich dann eben auch vor den Nazis fliehen musste. Sie haben es gerade beschrieben. Sie kommt in Mexiko an, aber sie hat auch da ja einige Schicksalsschläge. Sie bekommt Typhus und später auch noch einen ganz schlimmen Verkehrsunfall erlebt. Und trotzdem schafft diese Frau es, Weltliteratur zu schreiben. Wie hat sie das gemacht? Auch nicht zu verzweifeln.
Das ist wirklich die große Leistung von ihr, aber eben überhaupt der Frauen im Exil. Anna Seghers hat übrigens einen wunderbaren Essay geschrieben, noch in Paris, etwa 1938. Der heißt Frauen und Kinder in der Emigration. Den würde ich den Lesern auch sehr, sehr ans Herz legen, weil man da über diese existenzielle Lebenssituation der Emigrierten etwas erfährt, wie Frauen ihren Männern den Rücken gestärkt haben. Meistens waren die Männer die Gefährdeten, ne, die Exilierten. Und hier in diesem Falle ist eben Anna Seghers die berühmte Schriftstellerin, die dann in Mexiko, Sie haben es schon angedeutet, eine ganz tiefe, schmerzliche Zäsur erlebt, innerhalb von zwei Lebensjahren oder anderthalb Lebensjahren, 1942, 1943, einmal der große Erfolg, der Welterfolg ihres Romans Das siebte Kreuz und zum anderen dieser schwere Verkehrsunfall, der ihr fast das Leben gekostet hat. Und lange Zeit lag sie bewusstlos und hatte am Ende ihr Gedächtnis verloren, also ihr ganzes Erinnerungsvermögen. Und trotzdem hat sie sich wieder herausgearbeitet. Ja, und das ist also eine unglaubliche Kraft, diese weibliche, oft im Schatten stehende Lebensleistung, die mich hier so sehr überzeugt hat bei dieser Autorin.
Ich finde, dass Sie auf der einen Seite unheimlich detailreich beschreiben. Man hat fast den Eindruck, man sitzt daneben, wenn Anna Seghers da in ihrer, Sie nennen das Schreiblaube, oben auf der Dachterrasse Wohnung in Mexiko-Stadt, eine Schreiblaube. Und dann denkt man, wenn man ihr Buch liest, man sitzt daneben, wenn die da ihre Schreibmaschine aufbaut. Und gleichzeitig spürt man aber auch immer so die Literaturwissenschaftlerin. Sie sind sehr stark auch an den Fakten orientiert, da wird nichts ausgeschmückt. Wie sind Sie vorgegangen beim Schreiben? Haben Sie neu recherchiert oder haben Sie einfach das, was Sie sowieso schon wussten, nochmal aufgeschrieben?
Also eigentlich ist es eine doppelte Strategie. Ich kenne Mexiko ganz gut, war dort mehrfach auf privaten Reisen, weil Familie dort gelebt hat. Und die Literatur, die Anna Seghers in Mexiko schreibt, die habe ich natürlich ins Verhältnis gesetzt zu ihrer Lebenswirklichkeit. Das heißt, Anna Seghers war auch fasziniert von dieser mexikanischen, so ganz anderen Kultur und Wirklichkeit, den Farben, den Märkten, diese Bauernmärkte, die sie immer wieder beschreibt, und die Literatur, die dann entsteht mit dem mexikanischen Stoff, aber eigentlich erst in Deutschland, als sie zurück ist aus der Emigration, die gibt ein wunderbar farbiges, detailliertes Bild ihres Lebens in diesen Exiljahren. Und das war also eigentlich ein doppeltes Herangehen, ein zweispuriges, von dem Land aus, von der Wirklichkeit, in der sie lebt, und von der Literatur aus, die sie dann darüber schreibt.
Sie haben eingangs gesagt, das ist ein Jahrhundertleben. Ja. Was haben Sie sich denn als nächstes vorgenommen? Auf welchen Abschnitt schon wollen Sie denn noch schauen?
Also ich denke, zu Anna Segers habe ich jetzt schon erstmal genug geschrieben, weil das waren drei Lebensetappen ihres Lebens, die man jetzt nicht unbedingt ausweiten kann. Aber zu ihrer Literatur werde ich immer weiter arbeiten, denn es gibt noch so viele Entdeckungen zu machen. Auch gerade die späten Erzählungen, die sie in der DDR schreibt und die wenig bekannt geworden sind. Das hängt auch damit zusammen, dass Marcel Reich-Ranitz gilt, der große Literaturkritiker, der von ihr auch begeistert war, mal gesagt hat, das Exilberg von Anna Segers ist großartig. Was sie später geschrieben hat, das kann man vergessen. In der DDR hat sie ihr Talent vergeudet.
Und das stimmt nicht.
Und das stimmt nicht, weil es gibt auch schwache Bücher in den 50er und 60er Jahren bei Anna Segers. Aber dann, in den späten 60er Jahren, setzt sie nochmal völlig neu ein. Das Spätwerk ist noch zu entdecken von Anna Segers.
Ja, Frau Melchert, dann würde ich sagen, dann legen Sie mal los, schauen sich das Spätwerk mal an. Dann treffen wir uns hier an dieser Stelle wieder.
Ja, sehr gern.
Und dann stellen wir Marcel Reich-Ranitzky mal, zeigen wir ihm mal schön, wo der Hammer hängt. Nein, vielen Dank für das Interview.
Ich danke auch.
Im Schutz von Adler und Schlange, Anna Segers im mexikanischen Exil. Ein Buch über eine unheimlich starke Frau, Autorin und Mutter, erschienen im kleinen, feinen Quintus Verlag. Möge es viele Leserinnen und Leser finden. Die Band Beirut mit Vagabond im Lesenswert-Magazin. Die italienische Autorin Raffaella Romagnolo ist 49 Jahre alt und hat einen Roman geschrieben, in dem eine 16-jährige Erzählerin im Mittelpunkt steht. Also mit fast 50 noch die Teenager-Perspektive treffen, das ist schwer genug, aber Raffaella Romagnolo ist nah dran an der Jugend, denn neben dem Schreiben unterrichtet sie an einer Schule. Nun also ihr zweiter auf Deutsch übersetzter Roman, er heißt »Dieses ganze Leben«. Die Frage ist, hat sie den richtigen, den jungen Ton getroffen? Wir haben unser jüngstes Redaktionsmitglied Maja Pfeifle gebeten, sich das Buch mal genauer anzusehen. Und Maja ist zwiegespalten.
Paola ist 16 und lebt privilegiert in einer großen Villa mitten in der Oase des Friedens, einem besseren Viertel ihrer Stadt. Dort schlägt sie sich mit den Problemen des Erwachsenwerdens herum. Hätte sie eine beste Freundin, dann könnte sie mit ihr über das Video sprechen, das Mitschüler heimlich von ihr gefilmt und auf Facebook veröffentlicht haben. Sie würde ihr die Nachrichten zeigen, die sie und Antonio sich gegenseitig schicken. Doch Paola hat keine beste Freundin. In der Schule gilt sie als Außenseiterin.
Ich meine, dass du nicht viele Freunde hast. Wenig Sozialleben, keine Mädchenfreundschaften. Im Pub habe ich dich nur ein einziges Mal von Weitem gesehen. Kein Flanieren im Zentrum am Samstagnachmittag.
Immerhin gibt es Antonio, der in der Margaritensiedlung lebt. Ein Viertel, das Paola, wenn es nach ihrer Mutter gehen würde, nie hätte betreten sollen. Antonio führt grundsätzlich keinen Smalltalk, sondern sagt, was er denkt. Damit bringt er Paola immer wieder in Verlegenheit. Doch insgeheim bewundert sie ihn genau dafür. Denn Paolas oberstes Prinzip lautet, die Wahrheit sagen. Oder zumindest das, was sie dafür hält.
Ich bin hässlich. Das ist die Wahrheit. Die schlichte, unzweifelhafte Wahrheit. Natürlich habe ich auch gute Seiten. Zum Beispiel bin ich nicht feige. Ich suche keine Ausflüchte. Ich kann der Wirklichkeit ins Auge sehen. Und die Wirklichkeit ist, dass ich hässlich bin. Ein Scheusal. Einfach grauenhaft. Und zwar absolut gesehen, nicht bloß im Vergleich zu den Mädchen, die ich kenne.
Paola hasst ihren Körper. Zu dicke Oberschenkel, zu schmale Schultern, fettige Haut. Ihr Übergewicht bezeichnet sie zynisch als die Fettfrage. Diese direkte Art lässt einen als Leserin schwer schlucken. Doch schnell bemerkt man, dass Paola sich so verhält, weil sie sich von ihrer Mutter abheben will. Die ist Meisterin im Dinge unter den Teppich kehren und interessiert sich vor allem für Oberflächlichkeiten, wie die Zahl auf der neuen Waage, die sie Paola geschenkt hat. Wie ihre Mutter will Paola auf keinen Fall werden. Zum Glück hat Paola ihren kleinen Bruder Richie, mit dem sie sich gegen die restliche Welt verbündet hat. Denn Richie mit seiner Behinderung und sie mit ihrem Übergewicht sind beide nicht ganz das geworden, was sich ihre Eltern erträumt hatten. Diese Geschwisterbeziehung und wie sich Paola und Richie im Verlauf des Romans auch aus der gegenseitigen Abhängigkeit befreien, das beschreibt Raffaella Romagnolo wahnsinnig eindringlich und authentisch. Die Behinderung Richies schildert die Autorin in Dieses ganze Leben aus der Perspektive Paolas und das ist literarisch sehr gut gelöst. Denn wer spricht schon ehrlicher übereinander als Geschwister? Ohne jede Beschönigung, aber trotzdem voller Liebe. Durch diesen Blickwinkel gelingt es dem Roman, sich der Thematik Behinderung ganz ohne Berührungsängste zu nähern.
Ich habe ihn 1000-mal im Krankenhaus gesehen, zerbrechlich und wehrlos, mit riesigen Augen, einem Speichelfaden, der nie trocknet, wenn er da liegt. Ich habe ihn fröhlich, müde, böse und in Angst und Schrecken gesehen. Und deshalb denke ich, wenn es eine sinnlosere Frage gibt als »Wen hast du mehr lieb, Mama oder Papa?« dann diese. Hast du dein Brüderchen lieb?
Das ist neu und spannend, doch es bringt einen als Leserin auch in Bedrängnis, denn es zeigt die eigene Befangenheit gegenüber dem Thema Behinderung. Richie zum Beispiel findet im Gegensatz zu Paola den Wortwitz auf der Werbetafel im Supermarkt nicht lustig. Lacht er nun aber wegen seiner Behinderung nicht oder hat er einfach einen anderen Humor? Wo hört Krankheit auf und wo beginnt Charakter?
Die Krankheit im Gehirn macht, dass du bei der geringsten Ungewöhnlichkeit, der kleinsten Verschiedenheit denkst, es könne sich um ein Symptom handeln. Es ist ein Zustand, in dem du nicht mehr weißt, was normal ist und was nicht. Vielleicht ist Richie einfach so. Vincent van Gogh findet er nicht zum Lachen. Aber dir bleibt der Zweifel, ob du nicht doch mit dem Arzt darüber reden solltest.
Selbst Paola lernt erst im Laufe des Romans, die Behinderung ihres Bruders vollständig zu akzeptieren. Nämlich dann, als sie sich mit ihren eigenen körperlichen Makeln abfindet. Merke, sie findet sich ab, sie freundet sich nicht mit ihnen an. Dieses ganze Leben ist eine Alternative zur allgegenwärtigen Body-Positivity-Bewegung. Die steht heute hauptsächlich für mehr Selbstbewusstsein und Selbstliebe, den Körpern gegenüber, die nicht der gesellschaftlichen Norm entsprechen. Aber Paola lernt eben nicht, ihren Körper zu lieben. Ihr Körper spielt irgendwann einfach keine Rolle mehr. Eine positive Gleichgültigkeit den eigenen Fehlern und Unzulänglichkeiten gegenüber. Stück für Stück befreit sich Paola von ihrem Zynismus und den selbst errichteten Mauern. Ihr dabei zuzusehen, macht wirklich Spaß. Das ist das Schöne an diesem Roman, dass Paola eben nicht gerettet wird, sondern sich emanzipiert und dabei merkt, dass sie gar nicht so allein ist, wie sie immer dachte. Aber nicht nur Paola verändert sich, denn als zutage tritt, woher der Reichtum ihrer Familie wirklich stammt, ein schuldbeladenes, lang verschwiegenes Familiengeheimnis, da brechen auch Paolas Mutter und Großmutter endlich ihr Schweigen. Dieses ganze Leben könnte also ein rundherum gelungener Coming-of-Age-Roman mit unerwarteten Wendungen und nur wenigen Klischees sein. Doch leider hapert es an der Sprache, die oft gar nicht nach einer 16-Jährigen klingt. Paolas Ausdrucksweise wirkt stellenweise künstlich und überzogen. Den Ton der Jugendsprache hat die 74-jährige Übersetzerin Maya Pflug leider nur selten getroffen.
Ganz überzeugt ist sie nicht. Maya Pfeifle hat dieses ganze Leben von Raffaella Romagnolo vorgestellt. Das Buch ist bei Diogenes erschienen. Und das hier sind die Eels. Die haben ein neues Album. Der Song heißt Anything for Boo. Noch ein paar Tage, dann wird in Deutschland wieder noch mehr als sonst vorgelesen. Am 20.11., bitte im Kalender markieren, ist bundesweiter Vorlesetag. Und wie jedes Jahr am dritten Freitag im November rufen die Zeitung Die Zeit, die Stiftung Lesen und die Deutsche Bahn Stiftung zum Vorlesen auf. Egal, ob zu Hause, in der Kita, in der Schule oder, ja klar, in diesem Jahr auch sehr viel online. Denn eins ist klar: Vorlesen macht schlau, regt die Fantasie an, es erweitert den Wortschatz und man kann auch noch prima kuscheln dabei. Aber laut einer neuen Studie lesen fast ein Drittel der Eltern gar nicht oder extrem selten vor. Über die Gründe spreche ich mit Lukas Heimann von der Stiftung Lesen. Guten Tag, Herr Heimann.
Hallo, Frau Hübner.
Herr Heimann, welche Gründe gibt es dafür, dass Eltern nicht oder kaum vorlesen?
Ja, das ist in der Tat sehr vielfältig. Das fängt ganz banal an, dass sie zu wenig Zeit haben, dass sie zu erschöpft und zu müde sind, wenn sie nach der Arbeit zum Beispiel nach Hause kommen, wenn sie viele Kinder haben, wenn sie vielleicht auch alleinerziehend sind. Ein anderer Grund ist, dass das Vorlesen in die Verantwortung von anderen gegeben wird, dass man sagt, mein Kind bekommt vielleicht schon im Kindergarten genug vorgelesen, deshalb muss ich mich um dieses Thema gar nicht mehr kümmern. Und es ist aber auch ein Ding, dass sich viele es gar nicht so zutrauen, dass mehr als ein Viertel zum Beispiel auch sagt, ich kann gar nicht so gut vorlesen. Dass sie sagen, auch ich kann meine Stimme nicht so gerne hören. Und all solche Dinge führen dazu, dass das Vorlesen sehr selten oder am Ende auch gar nicht gemacht wird.
Wie ist das denn eigentlich, diese Zahl, die ich vorhin erwähnt habe, dass fast ein Drittel der Eltern wenig oder gar nicht vorlesen? Ist diese Zahl steigend oder tut sich da was?
Nee, die ist total stabil. Also das ist etwas, was wir schon seit mehreren Jahren feststellen, dass wir einfach eine Zweidrittel-Eintrittel-Aufteilung haben. Mal ganz grob gesprochen, wir haben zwei Drittel der Eltern, die lesen in einem hohen Maß vor, mehrfach täglich teilweise. Und auf der anderen Seite haben wir eben das eine Drittel, das zu selten, also einmal in der Woche seltener oder in einigen Fällen sogar nie vorliest.
Und wie kann man die denn erreichen?
Ich glaube, das ist eine ganz spannende und zugleich auch schwierige Frage, auf die es ganz viele Antworten gibt, weil ich glaube, alle Beteiligten, die irgendwie im Bereich Leseförderung, Buchhandel, wie auch immer, Verlagsbranche engagiert sind, sich irgendwie an die eigene Nase fassen müssen. Das sind teilweise, glaube ich, Marketingfragen, wo man neue Bücher viel stärker auch in die Lebenswelten bringen muss, also Werbung auch für Bücher, sei es auf Instagram, sei es auf Facebook, sei es vielleicht auch auf TikTok mittlerweile, wo man einfach auch junge Eltern gut erreichen kann. Das Influencer-Marketing spielt meiner Meinung nach auch eine ganz entscheidende Rolle. Also wenn ich schaue, die machen immer Werbung für Teelichter und für Jogginghosen, aber nie eben für Bücher. Also ich glaube, da kann man ansetzen. Im Bereich Aufklärung, glaube ich, muss man lesen oder vorlesen eben von diesem Sockel mit aller Gewalt runterholen. Das muss, kann zwischendurch stattfinden. Das ist nichts Schwieriges. Und auch auf das digitale Lesen kann man sicherlich auch setzen, weil jeder Zweite wünscht sich irgendwie Angebote und Apps, wo man einfach kostenfreie Geschichten bekommen kann. Das gilt es auch weiter auszubauen. Und ja, schlichte Buchgeschenke sind auch etwas, was wahnsinnig wirkungsvoll ist, sei es aus dem Freundeskreis, sei es aber auch von öffentlichen Institutionen wie zum Beispiel Kinderärzten. Wenn dort Buchgeschenke in die Familien kommen, dann werden die vorgelesen. Das funktioniert.
Stichwort Vorlesetag. Am 20. November ist es wieder soweit. Und wahrscheinlich haben Sie sich bei der Planung nicht vorstellen können, dass dieser Vorlesetag mitten im zweiten Lockdown, Lockdown Light, stattfinden wird. Tja, aber wie wird es trotzdem gewuppt?
Ja, das ist eine ganz große Herausforderung, weil so wie man es immer gemacht hat, es einfach nicht sein kann. Also dass Ehrenamtliche in die Kita gehen, in die sie immer gegangen sind, das ist in diesem Jahr unter Umständen gar nicht zulässig. Das möchten die Einrichtungen nicht. Da bleibt also einem nichts anderes übrig. Also eher im kleinen Freundeskreis vorlesen, den Vorlesetag auf diese Art und Weise feiern, aber vielleicht auch eine digitale Vorleseaktion zu starten mit seiner Einrichtung, die einen kennt. Das heißt, beide stellen den Laptop auf oder das Tablet und man setzt sich davor und dann wird eben über Skype, über Zoom, über was auch immer sich gegenseitig vorgelesen. Das funktioniert sicherlich auch sehr gut und wir wünschen allen ganz viel Spaß auch bei dieser Erfahrung, die man in diesem Jahr machen kann.
Und wer noch ein paar Informationen in Sachen Vorlesetag haben möchte, sich da schlau machen möchte, wie er in diesem Jahr zelebriert werden kann, der findet alle Informationen auf der Seite der Stiftung Lesen. Vielen Dank, Lukas Heimann von der Stiftung Lesen.
Ja, vielen Dank auch.
Viele Infos zum Vorlesetag am 20.11. finden Sie auf der Seite vorlesetag.de, auch zum digitalen Angebot in diesem Jahr. Da lesen wirklich einige Größen, Cornelia Funke zum Beispiel ist dabei oder auch der Fußballer Thomas Müller. Und wir bleiben beim Vorlesen, denn so eine ganz andere Vorleseidee hatte ein cleverer Friseur aus München. Danny Beuerbach kommt selbst aus einer Familie, in der nicht so viel vorgelesen wurde. Er selbst konnte lange nicht gut lesen, sagt er. Und dann aber hat er eigentlich eher durch Zufall eine tolle Methode gefunden, Kinder zum Vorlesen zu animieren. Beim Haareschneiden nämlich, also Haarschnitt gegen Geschichte sozusagen. Das wollten wir genauer wissen und haben Lesenswert-Reporterin Katrin Rajkowski losgeschickt. Sie hat Danny, den Vorlesefriseur, für uns besucht. Eigentlich wollten die beiden sich im Park treffen, aber weil es dann regnete, wurde der Vorlesefriseursalon kurzerhand auf den Balkon verlegt.
Ich besuche Danny, den Vorlesefriseur, zusammen mit meinem Sohn Alexander, der mal wieder einen Haarschnitt gebrauchen könnte. Ein bisschen aufgeregt ist er, das sieht man, aber er klettert doch kurzerhand mit seinem Buch auf den Stuhl.
Das Geheimnis im Wald. Lukas entdeckt etwas Tolles in ein geheimes Baumhaus.
Danny Beuerbach steht mit der Haarschere hinter ihm, hört zu, während Alexander aus dem Kinderbuch Niesbert von Eichenlaub liest.
Oh, da ist schon einer. Wer bist du? Fragt Lukas Lüft. Ich bin Niesbert von Eichenlaub.
Sich umsonst oder gegen Rabatt die Haare schneiden lassen und als Gegenleistung vorlesen. Das ist das Konzept des Vorlesefriseurs. Entstanden ist das alles per Zufall. Als Danny vor ein paar Jahren mal für längere Zeit nicht zum Lesen kam, nahm er sich eines Tages ein Buch mit auf die Arbeit und ließ sich einfach daraus vorlesen. Zunächst von seinen erwachsenen Lieblingskunden. Was danach passierte, erzählt Danny immer noch mit einem verschmitzten Lächeln.
Als das Buch fertig gelesen war und ich dann wieder intuitiv mir ein Kinderbuch mit auf die Arbeit genommen habe und mir das erste Kind vorgelesen habe, habe ich gemerkt, Moment mal, das ist viel mehr als nur Spaß. Hier liest mir gerade ein Kind vor. Und dadurch, dass ich ja irgendwie einen Background habe, wo ich selbst nie gern gelesen habe oder nie gut, war das für mich was ganz Persönliches und auch wichtig, das dann irgendwann raus in die Welt zu tragen.
Kinder fürs Lesen begeistern und Erwachsene motivieren, es ihm nachzutun. Das ist Dannys Mission, ganz grob. Er will unter anderem immer mehr Friseure dazu bringen, gegen Vorlesen einen Rabatt zu gewähren. Denn dass Haare schneiden und Vorlesen eine gute Kombination sind, davon ist er fest überzeugt.
Ich merke dann immer, wie entspannter sie werden während dem Lesen, weil ganz viele Sachen auf einmal passieren. Das heißt, die bekommen ja Körperkontakt, die bekommen einen Haarschnitt, konzentrieren sich auf ihren Text, wissen, da hört jemand zu. Und nach dem Lesen gibt es einen großen Applaus und das ist nochmal so eine Dankbarkeit für den Mut, den sie dann plötzlich hatten. Das ist schön.
Da hat Lukas eine Idee. Lass uns wetten, wenn wir gewinnen, rufen wir ins Baumhaus.
Wer allerdings von den Eltern zu ihm in den Salon gebracht wird, um vorzulesen, der liest wahrscheinlich zu Hause sowieso schon viel, merkte Danny irgendwann. So hat er sich etwas Neues vorgenommen. Inzwischen geht er gezielt in soziale Einrichtungen, etwa in Unterkünfte für Geflüchtete. Und er lebt auch da.
Es funktioniert wirklich. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich jetzt nicht blond bin, eine Brille trage, sondern so ein Wuschelkopf bin und die merken irgendwie, okay, der ist ein bisschen wild. Also es funktioniert.
Danny trägt einen verwuschelten Afro, Designerklamotten und einen Dreitagebart. Dass ihm seine Aufgabe ein ganz großes inneres Bedürfnis ist, das sieht man ihm vor allem dann an, wenn er mit Kindern arbeitet. Wie eben mit Alexander, der eine ganz ähnliche Frisur hat wie Danny und heute nur die Spitzen schneiden lassen will.
Sind wir stehen geblieben? Bei Hatschi, glaube ich.
Hatschi. Niesbert rieb sich die Nase. Diese ist mein Baumhaus schon seit 500 Jahren, so war ich ein Geist. Bin.
Es hat viel mit seiner Kindheit zu tun, dass ausgerechnet das Lesen zu Danny Beuerbachs Lebensthema wurde.
Bei uns wurde wenig gelesen, so wie ich mich daran erinnere, aber wir hatten immer viel Kommunikation und da fängt auch Lesen an. Also Kinder Sachen erklären, sie neugierig auf Sachen zu machen oder die Sachen, die sie interessieren, zu fördern. Und ich glaube, durch Interesse kann man auch Kinder fürs Lesen gewinnen. Ich wurde gehänselt zum Beispiel, weil ich nicht gut lesen konnte oder kann.
Danny Beuerbachs Konzept hat sich durch viel Arbeit seinerseits inzwischen rumgesprochen. Man kann ihn buchen für Literaturfestivals, für Büchereien oder Buchhandlungen. Dann bringt der Vorlesefriseur seinen Kamm, Schere, Umhang, einen Koffer voller Bücher, einen Stuhl und einen roten Teppich mit. Ein Kind liest. Viele hören zu. Das hat, trotz Corona, mit vielen Vorsichtsmaßnahmen auch im Jahr 2020 funktioniert. Zuletzt war er in Baden-Württemberg, Liechtenstein und sogar an einer deutschen Schule in Portugal eingeladen.
Dadurch, dass ich ja generell gerne an der Luft bin und an der Luft arbeite, habe ich mir mein Setting mit auf die Straße genommen, beziehungsweise in irgendwelchen Gärten und an öffentlichen schönen Plätzen. Und das ist gut angekommen. Es fühlt sich auch noch viel frischer an als im Salon.
Er arbeitet also weiter im Salon, nimmt an Events teil, schreibt an seinem zweiten Kinderbuch, erarbeitet ein Konzept, mit dem er an Schulen gehen möchte und sagt trotzdem, er macht derzeit eine Art kreative Pause. Denn er hat im August eine Tochter bekommen. Sein Papa-Werden kann man auch auf Instagram verfolgen. Ohne Corona wäre er aber auf wesentlich mehr Festivals unterwegs gewesen und hätte auch deutlich besser verdient durch die Honorare. Der kommende Winter ist also schon eine Bedrohung für all das, was er sich aufgebaut hat.
Ja, ich weiß auch nicht, wie es jetzt weitergeht. Aber ich bin auf keinen Fall jemand, der jetzt den Kopf in den Sand wirft oder irgendjemand die Schuld an dieser Situation gibt, sondern ich versuche einfach einen Weg da raus. Und es geht nur mit Selbstinitiative.
Sagt Danny, der sich selbst gerne auch mal als Hippie bezeichnet. Dabei nimmt der Alexander den Umhang ab und es gibt noch ein Selfie der beiden coolen Typen mit den Afrolocken. Mit Abstand natürlich.
Herzlichen Dank. Danke fürs Vorlesen.
Bitte.
Ich hoffe, deine Frisur gefällt dir.
Sag ja. Ja.
Danny Beuerbach, der Vorlesefriseur. Unsere Reportage zum Vorlesetag am 20.11. Und wenn Sie Danny in Action sehen wollen, dann schauen Sie mal auf unserer Seite swr2.de und da finden Sie sowieso auch alle Infos zu den heute vorgestellten Büchern oder auch im Lesenswert-Podcast. Nach SWR 2 aktuell kommt hier das Hörspiel am Sonntag. Ich bin Theresa Hübner, sag jetzt erstmal Tschüss und natürlich viel Spaß beim Lesen.